ganz herzlich willkommen zu Folge 106 von Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liquimoli Handball-Bundesliga. Unser heutiger Gast ist erst seit vergangenem Sommer Teil der Liquimoli HBL, aber er verfolgt sie schon sehr, sehr lange. Ganz speziell die SG Flensburg-Handewitt, deren Trainer er seit dieser Saison ist. Nikolai Krickau, ein ehemaliger Spielmacher, der seine Karriere verletzungsbedingt früh beenden musste, aber im Herzen eigentlich schon immer Trainer war. Mit Anfang 20 der Wechsel vom Spieler zum Coach, mit Mitte 20 Cheftrainer in der ersten Liga in Dänemark und anschließend prägte er mit gerade mal 30 eine Ära bei GOG, holte in 6 Jahren 2 Meisterschaften und 2 Pokalsiege und beendete seine letzte Saison mit dem Double für Gudmo und der Auszeichnung zu Dänemarks Handballtrainer des Jahres 2023. Seit letzten Sommer ist er da, wo er immer hin wollte, als Trainer in der stärksten Liga der Welt bei der SG Flensburg-Handewitt. Dem Verein, der ihn und seine Familie schon so viel länger begleitet. Warum das so ist, erzählt er euch in diesem Gespräch, das wir schon vor ein paar Tagen aufgenommen haben, kurz nach dem Unentschieden der Flensburger gegen die Füchse Berlin am 23. Spieltag. Der Vollständigkeit halber, in der Zwischenzeit gab es noch das Auswärtsspiel in Wetzlar, das die SG nur ganz knapp mit einem Torunterschied gewonnen hat, das hier an der Stelle aber nicht besprochen wird. Vielmehr geht es um die Frage, warum Nikolai Krickaus Weg als Trainer eigentlich vorherbestimmt war, welche Aussage er heute mit der Erfahrung von 6 Monaten in der HBL nicht mehr tätigen würde und warum die deutsche Sprache in der Kabine für ihn ein elementarer Erfolgsfaktor ist. Ganz viel Freude mit Folge 106 und Nikolai Krickau. Es ist der Tag danach und hier sitzen 2 Menschen sich gegenüber, die wahrscheinlich schon mal bessere Laune in ihrem Leben hatten oder besser drauf waren. Die eine, weil sie gesundheitlich angeschlagen ist, der andere, weil er gestern im Topspiel gegen die Füchse Berlin nur, in Anführungszeichen, einen Punkt geholt hat. Ich glaube, so muss man es formulieren. Nikolai Krickau, der Cheftrainer der SG Flensburg-Handewitt, ist da. Nico, schön, dass du trotz dieses, glaube ich, für dich emotional schwierigen Spiels gestern heute bei uns bist. Wie geht's dir mit ein paar Stunden Abstand und mit ein paar Stunden Schlaf dazwischen? Wie viel Schlaf war es wirklich?
Nix Stunden, mehr Minuten, muss ich sagen. Ja, erstmal Dankeschön zur Einladung mir. Ja, das war hart gestern. Also das war vielleicht ganz verdient, dass das Unentschieden war, aber in die Endphase finde ich wirklich, dass wir hatten die Überschuss, dass wir brauchen und wir hatten die Möglichkeiten, dass wir brauchen. Aber man muss auch sagen, dass durch den Saison vermissen wir vielleicht ein bisschen mehr gute Erfahrung als Gruppe in diese schwierige Momenten. Also können ganz einfach finden 3-4 Schlüsselmomenten in 3-4 Spiele, also die Freiwurf nach Seite in Göppingen, die letzte Mario Starnhauser in Hannover und so weiter, aber ist vielleicht nicht zufällig. Also das ist auch, weil wir immer noch eine neue Gruppe ist, obwohl wir haben ganz viele Spiele zusammen jetzt, dann vermissen wir vielleicht immer noch diese, wie sagst man, gute Erfahrung zusammen in die schwierige Spiele. Und das ist die einfacher Weg zu bauen, eine Gewinnenkultur, dass du auch gute Erlebnisse zusammen bekommst. Und das ist vielleicht ein Grund, dass wir nicht genug Schärfe hat gestern in die Schlüsselmomenten. Aber insgesamt natürlich auch, wenn wir kommen weg von dem Spiel, können wir auch sagen, okay, es war ein Topspiel. Lasse Andersson mit einer perfekten ersten Halbzeit, Gisel mit einem unfassbar gute Leistungen nochmal, und wir hatten auch ganz gute Leistungen in unserer Kader. So es war ganz eng, aber natürlich eine Situation zuletzt bedeutet 4 Punkte Unterschied und das ist natürlich bitter.
Simon Pütlik sprach im Interview nach dem Spiel von fehlender Coolness. Ist das, was du meinst?
Ja, wir haben eigentlich auf unserer Bewertung heute gucken für die deutsche genaue Wort auf Zynismus, also diesen Cleverness, Coolness, Kaltblut in die entscheidenden Momenten. So das ist eine Sache, aber das ist auch so, dass Cleverness ist auch, wenn du nicht einen dummen Seitstraf bekommen oder so, aber es ist nicht mit Cleverness, ob du machst Tor oder nicht Tor auf einen freien Gegenstoß 3 Minuten vor Zeit. Das ist auch, das ist Coolness und das ist auch, wie sagt man, Selbstvertrauen. Nicht nur als individuelle Spieler, aber als Aufgang, als Gruppe. Und deswegen fange ich an mit sagen, dass wir vermissen vielleicht 1, 2, 3 gute Erlebnisse als Gruppe, sodass wir unser Selbstvertrauen als Gruppe bauen kann in diese Situation. Und das Das hat Berlin. Also Berlin hat wirklich viel Selbstvertrauen. Und das ist ganz deutlich in einer Situation wie her. Aber wir können auch 4-5 Momente in die letzten 10 Sekunden finden. Und dann war die Ergebnis ganz anders. Und dann sprechen wir nicht von Coolness und Cleverness. Dann sprechen wir von 2 gute Punkte.
Das, was du ansprichst, diese guten Erfahrungen als Gruppe, die brauchen natürlich Zeit. Das hat was mit Entwicklung auch zu tun, mit Erfolgserlebnissen, die man gemeinsam feiert, aber eben auch schwierige Situationen, die man gemeinsam durchsteht. Jetzt bist du oder seid ihr als Mannschaft, als Verein zu Beginn der Saison von den meisten Experten als klarer Meisterschaftsfavorit Nummer 1 gehandelt worden. Natürlich mit Blick auf den Kader, mit Blick auf die individuellen Qualitäten, die du zur Verfügung hast. Ist aber genau der Punkt, den du gerade angesprochen hast, von den Experten vergessen worden, dass es eben um mehr geht als nur individuelle Qualität, dass man diese eben in einer Gruppe zusammenkriegen muss, um als Team zu funktionieren?
Ja und nein. Also ganz klar, das weiß alle, wie arbeitet mit Gruppen. Du kannst nicht, ohne Zeit bauen Erfahrung zusammen, aber du kannst immer noch eine gute Karte bauen und du kannst auch eine gute Spielstruktur bauen und du kannst Sicherheit bauen und du kannst ein System bauen. Und wir, wir sagen nichts zu den Experten, dass es nicht fair war, weil wir sagen auch selbst, dass wir wollen Meister zu bekommen. So alles klar mit das. Das war vielleicht mein erster Lernen als neuer Trainer in Deutschland, dass ich versuchte zu sagen auf diesen Zeitpunkt, ja, also klar, natürlich wollen wir Meister werden, also das, wir wollen Berlin, Kiel, Magdeburg, Melsungen, Rhein-Neckar auch, also das bedeutet nicht, dass wir haben die Fokus nur auf unsere auf die Meisterschaft. Wir haben nur Fokus auf, wie wir entwickeln können, wie wir unsere Leistung bringen können. Aber ich habe vielleicht, underestimated, unterschätzt die Bedeutung, dass diese, wir wollen Meister werden. Also wie oft das kommt zurück in die Kommunikation von hier. Und das war mein erster Lernen hier in Deutschland. Also das war das will wir vielleicht ein bisschen anders nächste Mal hantieren, aber insgesamt, ja, wir brauchen Zeit, aber Sport ist auch so, dass du keine Zeit hast. Also das ist die Paradox, jede Mannschaft braucht Zeit, aber wir haben keine Zeit. Wir müssen jede Woche 2 Punkte kriegen. Und wenn du guckst auf unsere Saison, dann können wir einfach besser Leistung finden. Also und wir sollen nicht 11 Minuspunkte haben. Mhm. Aber wir können auch sagen, auf die andere Seite, ja, aber wir hatten nur 6 Spiele zusammen mit Kai, Simon und Jim zusammen. Mhm. Also und das ist, wir wollen nicht eine Mannschaft werden wie Marktentschuldigungs und sagen, na, wir haben Verletzungs und so weiter. Das geht nicht, weil wir haben einen guten Kader. Aber die Kader, das Experten und uns selbst sagen, okay, sie haben Meisterschaftspotenziale, das war mit Kai. Mit Simon als neuer Spieler eller Neugänger in Flensburg, zusammen mit ihm, zusammen mit Mads Lasse und so weiter. Aber wir haben, wie gesagt, nur 6 Spiele mit Kai, Simon und ihm zusammen gesehen. Und das, ja, die erste 4 war die erste 4 Spiele, wo wir ganz neu waren. So, das ist natürlich auch ein, kleines Gesicht in unserer Saison. Aber so ist es, das ist Topsport.
Seid ihr noch drin im Rennen um die Meisterschaft, im Rennen um die Champions-League-Plätze oder ist es nach gestern tatsächlich nur noch ein Zweikampf zwischen Berlin und Magdeburg?
Ja, also realistisch zu gucken, dann sind wir weg von der Meisterschaft, aber wir müssen auch sagen, dass seit vielleicht November haben wir keinen Fokus auf die Meisterschaft gehabt. Also wir haben nur Fokus auf, wie wir besser eine bessere Mannschaft bauen können, weil wenn du verlierst 6 Punkte in die erste 6, 7, 8 Woche, dann sind die Kontrolle von der Meisterschaft weg von dir selbst und das bedeutet, dass wenn du Fokus auf diesen Ergebnis haben, dann verliert wir auch Fokus auf was wir sollen. Also so, wir haben versucht, ich weiß natürlich, dass Sport ist Sport und wir müssen natürlich auch Antwort auf wo wir sehen uns selbst in der Meisterschaftskampf und wir sagen natürlich nicht, ja, wir sind weg und das ist egal und also wir wollen immer noch gern Meister werden, aber wir wissen auch, dass es im Moment nicht realistisch so die eigenste wie wichtig für uns ist, dass wir entwickeln schneller und dass wir spielen besser als vor Weihnachten. Und das finde ich eigentlich, dass wir ja, zwei enge Spiele gegen Berlin. Können auch drei Punkte mehr sein. Es können auch ein Punkt weniger sein, so ist es auch. Aber insgesamt finde ich, dass wir haben besser gespielt hier nach Weihnachten als ganz viele Spiele vor Weihnachten.
Was ist jetzt nach der Hälfte deiner ersten Saison in Deutschland für dich der größte Unterschied zwischen der dänischen Liga und der deutschen Liga? Du hast eben schon gesagt, man muss vielleicht ein bisschen mehr aufpassen, wie man Dinge formuliert, beziehungsweise sich darüber bewusst sein, dass man daran gemessen wird.
Ja, das ist dann leider Aufgabe.
Das ist der mediale Fokus, genau, aber rein sportlich, das Ganze drumherum. Was sind die größten Unterschiede?
Ja, also ich finde, da sind ganz viele große Unterschiede. Erstmal die klare Sache, also die Struktur in Dänemark ist Playoff, die Struktur hier ist ein Direktionär, so wie gesagt ein entscheidender Moment gestern, wo ja, ein weniger Positionsfehl von Taitur zuletzt oder ein vielleicht Freiwurf für Simon mit Lasses Hand auf Simons Fuß und so weiter, das bedeutet 4 Punkte insgesamt. In Dänemark bedeutet das nur eine Niederlage und dann sind wir bereit für Playoff. Also das die direkt, wie sagt man, Facit. Macht es natürlich auch schwieriger, so macht eine clever Bewertung, weil die Gefühl nach jedem Spiel ist so verdammt groß, weil es bedeutet so viel. Und das bedeutet, dass es schwieriger für uns zu bleiben in Leistungsfokus, ist schwieriger für uns zu bleiben in, wie sagt man, Überschuss und Prozessfokus, obwohl wir wissen, dass das ist, was funktioniert. Zu bleiben im Prozess und Leistungsfokus und nicht auf den Ergebnisfokus. Aber das ist schwer, wenn die Bedeutung so groß ist. Und dann muss ich auch sagen, dass ich finde, ich war gut vorbereitet. Also ich habe wirklich 12, 14, 16 Spiele von jeder Mannschaft gesehen. Alle Flensburg-Spiele natürlich auch. Aber obwohl ich finde, ich war gut vorbereitet mit den Spielstruktur von jeder Mannschaft, dann muss ich auch sagen, dass nach 12 Jahren in Dänemark, in der besten Liga, dann haben du diese genaue Kenntnis für jeden Spieler. Also was macht dieser Spieler mit 12 Minuten zurück in ein Finale? Ich weiß genau, er geht links. Und hier muss ich sagen, obwohl ich war gut vorbereitet, dann diese genaue Kenntnis für jeden Spieler in jedem Moment, das habe ich noch nicht. Und das ist, muss ich sagen, ein großer Unterschied für mich als Coach, dass du nicht diese kleiner Sachen in dein in deinen Kopf haben in jeder Situation. So das bedeutet, dass wir gehen mehr auf die Überschriften, die Struktur, die kollektive Sache und nicht die, ich weiß natürlich, okay, Gisli Christensen geht direkt so und so viele Mal, aber wenn er geht auf Minute 55, dann weiß ich genau, okay, jetzt geht er links. Diesen genauen Kenntnis ist natürlich auch ein großer Unterschied. Und die Liste ist natürlich das, also, und das ist auch, das wissen alle, also die Unterschiede zwischen Göppingens Leistung, wenn sie sind auswärts und wenn sie sind zu Hause, das ist kolossal. Also, und also jedem, das ist mit Abstand, muss ich sagen, die starkeste Liga in der Welt, weil jede Mannschaft so verdammt stark auf die einige Tag, also ein Tag, Top-Leistung, dann kannst du gegen jeden verlieren. Dann kannst du auch in Dänemark, aber das bedeutet nicht so viel. Und ich finde eigentlich, wir haben 10 Minuspunkte auswärts. Aber wenn ich gucke auf jeden Spiel, finde ich eigentlich nicht, dass unser Leistungsunterschied so groß ist. Ich finde ganz mehr, dass die Gegners Leistungsunterschied ist wirklich groß. Vielleicht auch uns, aber ich habe ein paar Mal schon gesehen, dass ja, das ist wirklich heiß, wenn du kommst nach Balingen oder so.
Ich würde gerne nochmal zurück, weil ich das ganz spannend finde, auf diesen, ich würde es jetzt mal Rucksack oder Koffer nennen, den du quasi in Dänemark vollgepackt hattest mit Wissen über diese Spieler, das du natürlich angesammelt hast über all die Jahre und der jetzt in Deutschland eben quasi wieder neu gefüllt werden muss mit dem Wissen über die Spieler in der HBL. Sind das Dinge, die du im Kopf abspeicherst oder bist du jemand, der sich sowas aufschreibt? Hast du stapelweise Bücher zu Hause, in denen du das sammelst? Machst du es am Laptop? Wie arbeitest du? Wie kriegst du Dinge in deinen Kopf rein?
Ja, also meine Vorbereitung war natürlich ganz viel auf Data. Also ich habe, man muss immer, ich finde, man immer muss die Balance finden zwischen Data und zwischen deinen Augen. Also weil Data ist eine Sache, aber Data in Comparison, wie sagt man das?
Im Vergleich.
Im Vergleich mit deiner Mannschaft, mit deiner Struktur, das ist eine ganz andere Sache. So, man muss natürlich immer den Weg finden. Und von meiner Seite war es natürlich also viel Data in Vorbereitung, das war viel Gefühl, okay, welche Struktur bringen jeden Trainer und so weiter, das ist auch eine Sache. Als neuer Trainer her, was tun die anderen Trainer in die Schlüsselmomenten und so weiter. Aber diese Kleinigkeiten mit jedem Spieler, das ist Erfahrung. Also das, ja, ich kann in ein Buch schreiben, aber in Dänemark war alles im Kopf. Also ich weiß genau, was passiert jetzt. Und das ist die Trainer, und da ganz deutlich mit anderen Trainern in dieser Liga, sie kennen auch jeden Spieler wirklich gut her. So eine Sache ist, du kennst jeden Spieler gut. Eine Sache ist auch hier, dass ich muss auch meine Spieler kennenlernen. So ist es nicht nur die Gegner, es ist auch mein Spieler. Also wie reagiert Mensa in Situation Minute 84 nach einem Seitenstrafen oder wenn er mit einer weniger Verletzung spielt, wann, wie könne er dann auf den Platte bringen und so weiter. So das ist den Kopf. Also Video, das ist natürlich ein großer Teil für jeden Trainers Vorbereitung, auch für meine Vorbereitung, für jeden Spiel. Aber da sind die Unterschiede zwischen die Trainer nicht so groß, finde ich. Alle Deutsche sind sind natürlich ganz gut vorbereitet. Wir versuchen immer zu qualifizieren die Vorbereitung ein bisschen mehr. Es ist nicht so mit, also Load auf Video ist vielleicht okay, aber es ist nicht die Wichtigste für mich. Die Wichtigste ist, dass wir finden die Unterschied, dass wo wir die Unterschied machen kann gegen jeden Gegner. Aber ich bekomme auch Erfahrung hier in Jahr 1. Vielleicht soll ich auch anpassen ein bisschen für Jahr 2.
Bist du sehr selbstkritisch? Hinterfragst du dich selber viel, deine Arbeitsweise, deine Herangehensweise? Oder ja?
Ja, das, das war nicht Spaß, das, wenn ich fange an mit sagen, das war nicht Stunde schlafen, das war Minute schlafen. Also ich glaube 25 Minuten heute Abend, so gestern Nacht. Aber und das ist natürlich, weil wenn du kommst nach so einem engen Spiel, dann wird die erste 2, 3, 4 Stunden nur auf Vollgefühl. Warum warum drückt die auf den Offside 20 Sekunden vor? Warum mag die Schiedsrichter nicht Freiwürfe für Simon? Warum? Also alle diese Gefühlssache. Danach kommt die Faktasache. Also dann muss ich weg von Gefühl und dann muss ich mit Fakta arbeiten. Und danach, okay, jetzt habe ich Fakta. Welche Fakten muss ich für meine Mannschaft bringen? So selbstkritisch, ja, das muss man als Trainer, aber man muss natürlich auch Selbstvertrauen haben. Und ich habe, obwohl es ist eine schwere Saison 1, muss man sagen, also dann habe ich immer noch ganz große Vertrauen in meine Fähigkeit, also als Leiter und als Trainer. Aber ich bin auch realistisch und sage, okay, ich muss auch ganz viel lernen. Nicht nur von Saison 1, weil wir haben immer noch viel zu tun hier in Saison 1, aber ich habe ganz viele Sachen zu lernen, auch in eine neue Kultur, gegen neue Gegner, gegen neue Trainer, neue Arenas und so weiter. So eine Balance zwischen Vertrauen in mir selbst, aber auch natürlich selbstkritisch, so dass ich auch jeden Woche, ich erwarte von meinen Spielern und von meiner Mannschaft, dass wir jeden Woche entwickeln. Also, und das erwartet ich natürlich auch von Mick.
Neue Arena ist ein gutes Stichwort, denn eine Arena, in der du noch nicht gespielt hast mit deiner Mannschaft, wirst du im April erleben, beim Rewe Final Four, in das ihr eingezogen seid, Halbfinale dann gegen Melsungen. Was bedeutet es dir persönlich, mal unabhängig von der sportlichen Bedeutung, dass man natürlich an diesem Wochenende einen Titel gewinnen kann, aber mit allem, was du eben auch von Köln kennst, über Köln weißt, dieser Mythos Lanxess Arena, wie groß ist deine Vorfreude einfach als Fan dieser Sportart, mal unabhängig vom Trainerjob?
Ja, man total, also riesen. Also das ist von jedem Handballer, Trainer, Spieler, Betreuer und so weiter, dann wollen wir alle nach Köln gehen. Best case Champions League, Final Four, Pokal, auch sehr groß. Die Zuschauer, wie du sagst, die Gesichter in Köln auch. Das ist natürlich, das ist groß. Also, und wenn du Also das war ein Traum nur zu kommen nach Flensburg hier. Also und dann ist der nächste Traum natürlich zu gewinnen die große Sache in die größte Arena. Und das ist ein guter Anfangsplatz in Köln.
Ihr wollt diesen Titel?
Ja, genau. Also das ist das wollen. Also ich soll anpassen.
Vorsicht,
nicht
so genau.
Marketing. Die gleiche als in die Vorbereitung. Aber also, wenn du hast vier Mannschaft zurück, Top 4 von Top 5 in der Liga, dann wollen alle natürlich diese Titel holen. Aber wir wissen auch, dass wenn wir spielen ein perfekt Wochenende, dann haben wir die Möglichkeit. Aber das kann Berlin, Magdeburg und Melsungen auch sagen. Aber wir gehen natürlich all in für diesen Wochenende.
Kann das vielleicht auch genauso ein Wochenende sein, dass für das, was du vorhin beschrieben hast, dieser Entwicklungsprozess, gut, das gute Gefühl als Mannschaft, unglaublich wichtig sein kann, egal jetzt mal, wie es ausgeht?
Ja, also da sind mehr Möglichkeiten hier. Mhm. Also Möglichkeit 1, wir machen gute Erfahrungen vor. Also wir haben auch ein Spiel in Kiel und so weiter, wo wir auch und andere schwierige Spiele, aber das könnte auch eine Möglichkeit sein für bekommen diese gute Erfahrung als Mannschaft. Möglichkeit 2, wir machen ein perfekt Wochenende und dann ist das, also dann wird das unsere Erfahrung als Gruppe, dass wir können schaffen die wichtigen Siege in die wichtigen Momenten und dann bauen Selbstvertrauen von da. Aber die schwerste als neue Mannschaft ist immer zu kommen, die erste Schritt nach einem Titel. Also das ist, das wissen wir auch von mein früher Zeit in GOG.
Ja.
Also wir haben so viel gekämpft für die erste Titel. Und wenn die erste Titel kam, dann gewinnen wir die nächsten 4 Titel. Mhm. Also so ist es auch. Und das ist mit also gute Spieler wie Gisel, Pütlik und so weiter. Aber die erste Schritt, das war auch Torbjørn Bergerud auf diesen. Also, aber die erste Titel ist immer die schwierigste. Und ich weiß, dass es ist nicht die erste Titel für Flensburg. Und jeden Spieler auf unserer Mannschaft hat viel gewonnen. Aber mit die Kader, wir haben im Moment, dann wird die erste Titel ganz wichtig. Also, und erstmal die erste 3-4 gute Erfahrungen als Gruppe nur einen Sieg machen in dieses schwere Spiel.
Du hast Matthias Gitzel jetzt mehrfach angesprochen, natürlich auch unter dem Eindruck des gestrigen Spiels gegen die Füchse. Ihr habt bis 2022 zusammengearbeitet bei GOG. Hättest du den gerne bei dir hier in Flensburg?
Ja, also ich bin wirklich zufrieden mit Taito und Kai im Moment. Und wir haben Kirchlücke nächstes Jahr, wie ich auch früher arbeite mit. Und das wird super. Das wird dumm zu sagen, das sind nicht eine Mannschaft in die Welt im Moment, wie Nick finden, das wäre eine gute Idee zu spielen mit Gisel. Also, und er kann auch in die Mitte spielen, so er passt perfekt auch mit die anderen. So ist es. Aber er hat eine super Seite in Berlin. Wir sind wirklich zufrieden mit was wir bekommen. Ich hatte wirklich eine gute Zeit zusammen mit Matthias.
Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, mit Matthias Gitzel kann man auch keine schlechte Zeit haben. Nein, oder ist einfach ein wahnsinnig feiner Mensch.
Ja, aber das ist, weil er ist so schwarz-weiß. Also außerhalb Matthias und innerhalb Matthias, das ist ganz großer Unterschied. Aber,
ja, tatsächlich?
Ja. Aber er ist
Wahnsinn.
Aber insgesamt ein fantastischer Mensch und ein, muss ich sagen, ein fantastischer Ambassadeur für unseren Sport.
Eine Frage noch zum Aktuellen, bevor wir dann gleich eine kurze Pause machen und in dein Leben als Spieler und als Trainer eintauchen wollen. Kai Smits hast du jetzt auch zweimal angesprochen, aktuell nicht für euch im Einsatz aufgrund der Herzmuskelentzündung. Das Ganze geht jetzt schon eine ganze Weile. Kannst du uns einen kurzen Einblick geben für die Fans der Liquimodi Handball-Bundesliga, wie es ihm aktuell geht, welche Entwicklung er vielleicht auch gemacht hat in der Zeit, wie der Stand der Dinge ist?
Ja, eigentlich nicht. Er ist momentan immer noch nur Fokus auf den Herz und das ist natürlich Priorität 1, 2, 3, 4, 5 für uns, dass er kommt stark zurück. Mhm. Wir haben Zweifel, dass er kommt zurück, aber wir haben keinen Stress mit wann. Mhm. Und das bedeutet nur, dass Fokus jetzt ist nur zwischen Kai, unserer Ärzte, die Kardiologen von Holland und so weiter, also unsere physische Trainer und so weiter. Mhm. So momentan ist meine Aufgabe nicht zu sprechen mit Kai von Handball. Meine Aufgabe ist momentan nur zu sprechen mit Kai für, wie geht es mit nicht so aktiv zu sein und wie geht es mit deinem Kopf, weil er müssen natürlich nur Handball spielen. Nein, wir haben kein Zeit überhaupt und das ist auch nicht wichtig. Die wichtigste ist nur, dass er kommen stark zurück.
Das heißt, du begleitest ihn im Moment quasi nicht als Trainer, also aus sportlicher Sicht, nicht als Handballtrainer, sondern als Mensch, als Vertrauter. Wie würdest du das beschreiben?
Jamen altså, Kai er så en altså stark jung mens, muss ich sagen. Altså er virkelig grounded. Ja, auf Boden, altså und unfassbar kontrolleret. Altså, und das ist auch natürlich ein schwierige Sache, so wie, altså Kai er så Kontrollmenschen in alle Wege. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn du viele Kontrolle brauchen und im Moment nicht die volle Kontrolle haben, dann ist es schwer. Also, aber ich finde wirklich, dass er macht das super. Und man muss auch als Partner hier und in Kai ist auch natürlich ein robust jung Mann, so er weiß natürlich auch, okay, dann muss ich auf die Positive fokussieren. Das ist die erste Pause seit lange, eine lange Saison mit Magdeburg letztes Jahr und so weiter. So jetzt muss er nach die Krankheit muss er natürlich aufbauen, an große Physik nochmal und Vorteil machen für die Pause, dass er jetzt bekommt. Aber insgesamt ganz robust, super jung und ich bin sicher, dass er kommen mit der Zeit stark zurück.
Dann schicken wir auf diesem Wege auf jeden Fall auch nochmal die besten Wünsche und alles Gute aus Sicht der Handball-Bundesliga an Kai Smits und drücken da ganz doll die Daumen, dass wir ihn bald wieder zurück auf der Platte sehen. Natürlich ohne Stress und ohne Druck. Genau. Wichtig ist, dass es ihm bald wieder gut geht. Nico, wir machen eine ganz kurze Pause. So, Teil 2 von Hand aufs Herz in dieser Folge mit Nikolai Krikau, dem Cheftrainer der SG Flensburg-Handewitt. Das ist er seit diesem Sommer, aber wir wollen natürlich starten mit ja all den Jahren, die davor lagen. Und da geht es natürlich immer mit der Frage los, irgendwann bist du auf die Welt gekommen, genau gesagt am 13. November 1986, bist mittlerweile 37 Jahre alt und irgendwann im Leben muss es den Moment gegeben haben, wo dich irgendjemand mit dem Thema Handball konfrontiert hat. Und irgendjemand ist in deinem Fall, glaube ich, relativ konkret, weil deine komplette Familie einfach Handball gespielt hat. Also du konntest gar nicht dran vorbei mit diesem Thema. Habe ich das richtig beschrieben?
Total richtig. Und das wollte ich auch nicht. Also das ist deine Handballfamilie. Und jetzt ist meine Frau und Kinder auch involviert in Handball natürlich. Und so ist es. Aber ich liebe wirklich auch Handball. So ich habe kein Problem mit, dass ich keine Chance hatte, wenn ich Kind war.
Hatten deine Kinder eine Chance?
Das haben sie.
Sehr gut.
Und ich finde auch dass mindestens ein auf die Mädchen sagt, okay, Handball ist gut, aber nicht die wichtigste. Die Jungen, das ist, er hat keine Chance, nicht zu Handball zu spielen. Er wollte wirklich gern.
Dein Sohn, weil du ihn gerade ansprichst, da gibt es einen Post bei Instagram von dir, der hat 2018 schon ein Flensburg-Trikot getragen. Da warst du noch Trainer bei GOG. Erklär's uns.
Ja, das ist richtig. Und das war natürlich die früher Spieler von GOG auch und die Idolen, also Emil, Lasse. Jetzt kommt Kirkelücke, das war er seine erste Idol. Er ist ein, wie sagt man, Geek. Nerd, sagt man ja, das. Er liebt wirklich Handball und das freut mich natürlich sehr, dass wenn wir diese, also so viele Reiseaktivitäten und so weiter haben, dass wir haben eine wirklich gute Stunde, wenn die Mädchen geht ein bisschen früher zu Bett, dann haben wir die Handballseite da am Abend. Das ist überragend.
Das heißt, dann sprecht ihr über Handball, dann schaut ihr Handball, dann spielt ihr Handball. Wie ist das?
Ja, alles. Also er ist auf die erste Kugel auf jeden Bundesligaspiel auf dein und er hat natürlich auch seine Start-7, also das ist die erste, er macht, wenn er gewacken auf den Morgen, also Kugel auf Start-7 Punkte und so weiter, so und das ist total Spaß, dass wir haben so eine Sache zusammen.
Wie alt ist dein Sohn?
10 Jahre alt, so aber.
Welche Position?
Ja, also wir versuchen nichts, wir haben eine genaue Position jetzt, noch nichts, aber er ist ja, das ist neu für ihn zu spielen in Deutschland. Also sie hat nur seit 2 Wochen hier gewohnt in Deutschland. So das ist neu, aber er hat nicht eine genaue Position, noch nichts. Aber er glaubt wirklich, dass Handball Spaß ist und freut sich wirklich sehr, dass bekommen neue deutsche Freunde hier in Deutschland.
Du selbst warst Rückraum-Mittelspieler.
Ja.
Hat diese Position deswegen auch eine besondere Bedeutung für dich, weil du sie selber gespielt hast?
Nein, also das war eigentlich mehr, weil ich nicht so groß war, glaube ich. Ich war ruhig am links am Anfang, als ich jung war und dann, ich bin nur 1,80 Meter und das bedeutet, dass es wird mehr natürlich so, dass ich spiele in die Mitte und mit meinen für den Zeit, also ein okay taktischer Kopf hatte, dann war es ganz natürlich, dass ich auf der Jugendnationalmannschaft spielte in die Mitte. So. Aber nicht ein Spezialplatz in meinem Herz. Mhm.
Du hast mit dem Handballspielen begonnen bei deinem Jugendclub Brabrand, so richtig genau. Ausgesprochen? Ja. Ungefähr.
Wie viel, also früher große Spieler wie Anna Segert und so weiter, auch von Brabrand, so ein großer Verein in Aarhus.
Dein Opa hat dich trainiert.
Ja, und mein, Großeltern, Mutter?
Also, Oma, Großmutter?
Ja, sie trainiert uns zusammen und wir machen eigentlich 3-4 dänische Meisterschaften zusammen. Das war Wahnsinn. Und sie haben natürlich Dauerkarten für Flensburg jetzt.
Wie oft sind sie da?
Jeden Mal. Und das ist natürlich auch ein schönes Familiensagen zu haben, dass wir sind, jetzt sind wir ein bisschen länger weg von unserer Familien, sodass sie auch mit diesen Spiele in Flens Arena unser sehen kann und holen die Kontakt ganz nah und so weiter. Das ist natürlich schön.
2004 bist du dann gewechselt, da warst du 18 Jahre alt zu Skanderborg, räumlich jetzt nicht weit weg von deinem Jugendverein. Deine Großeltern, deine Eltern und dein jüngerer Bruder waren in diesem Verein als Trainer und Teamleiter aktiv. Da stellt sich die Frage, warum hast du nicht gleich da angefangen, Handball zu spielen, wenn die komplette Family schon da war? Oder sind die quasi...
Die kommt mit mir.
Ah, okay.
So, das war es eigentlich so, dass... ich mag den kurz, aber du bist gut vorbereitet. Wir waren alle in Brabrand. Dann muss ich als Seniorspieler gehen für Skanderborg. Und dann, wenn ich nach Jahre 1 auch Trainer bekommt, dann muss ich meinen kleinen Bruder mitnehmen, weil er gut war. Und dann bekommt mein Vater Co-Trainer, weil ich immer noch spielt, so er muss auch Trainer sein. Und dann, wenn wir baut unsere Akademie in Skanderborg, ich fing dann zusammen mit Torben Weber, einem Skanderborg-Mann, bauen eine neue Akademie, eine Talentakademie. Dann war meine Großeltern die Eltern von alle diese jungen Spieler. So dann passt es, dass alle nach 1-2 Jahren auch in Skanderborg war.
Großartige Geschichte. Es ist total schön zu sehen, wie ihr als Familie diesen Weg gemeinsam geht. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich, dass wirklich alle so gemeinsam an einem Strang ziehen und sich auch gegenseitig so unterstützen, die gleiche Vision teilen. Ich glaube, das ist einfach toll, wenn du in einer Gruppe zusammen bist, die wir jetzt mal Familie nennen und alle haben dieselbe Idee, wo es hingehen soll, dieselbe Vision.
Ja, also und wir versuchen wirklich zu finden einen Balance her, weil ich finde, es ist überragend. Also, aber ich kann auch sehen, dass von meiner Entwicklung mit der Zeit war ich also am Anfang vielleicht ein bisschen monoidentisch, also nur Handball. So ich muss auch also entwickeln mein Interesse für was passiert in der Welt, was passiert in also in anderen Wegen als Handball. Und das war es wert, weil wir jeden Abend auf den Tisch nach Essen und so weiter, aber wir haben kein Essen zusammen, weil alle trainiert auf verschiedene Zeitpunkte. Aber wenn wir manchmal einen Abend haben zusammen, dann war es immer Handball. Und das war eigentlich erst, wenn ich meine Frau treffen, also Stines Mutter sagt eigentlich, weil ich bekomme so, das ist vielleicht ein bisschen so viel, aber dann sagt Stines Mutter, das ist überragend, das ist so ein gutes Ding zusammen zu haben, also das mag, dass ihr seid so gut zusammen und haben also große Interesse füreinander und so weiter. Und das war eigentlich, okay, gut, dass du sagst, dass wir nicht so merkwürdig ist, also, aber momentan Spaß, dass wir haben es zusammen und natürlich auch wichtig, dass wir, meine Großeltern sind jetzt über 80, so gut, dass er auch auskommt und nicht nur zu Hause ist. So.
Absolut.
Alles gut.
Und ich bin dabei Stines Mama, ich finde es auch ganz großartig, wenn man als Familie so eine gemeinsame Leidenschaft teilt. Du hast in Skanderborg dann 2 Jahre zweite dänische Liga gespielt und eine Saison in der ersten Liga. Hast auch Länderspiele gemacht für die Jugend und für die Junioren-Nationalmannschaft. Und musstest dann deine aktive Spielerlaufbahn beenden aufgrund einer Verletzung. Welche Verletzung war das damals?
Oh, wie ist das? Fallbandschei, was heißt das?
Sag mir das Körperteil.
Diskusprolaps in die Rücke.
Okay. Okay.
Wie heißt das? Bandscheibe oder so.
Bandscheibenvorfall.
Ja, das war die deutsche Wort.
Okay.
Dankeschön. Gedanke eins war, ich habe also viele kleine Verletzungen und mein erster Gedanke war eigentlich zu haben ein Jahr Pause und bauen meinen Körper so, dass ich besser entwickeln können. Aber in diesem ein Jahr bekomme ich dann erstmal Altså, das war die erste Mal in 4-5 Jahren, wo ich nicht jeden Tag Medizin nimmt vor Training und so weiter, und dann kriege ich mein Körpergefühl, okay, mein Körper ist, ist kaputt. Also, und, mhm, und die Arbeit, wo, wie ist vor mir, wenn ich einen guten Körper machen soll, und dann, das war mein, wie sagst du, meine Motivation war nicht genug hier. Und mhm, dann bekomme ich gleich, auf dem gleichen Zeit bekomme ich Vollzeit-Trainer in Skanderborg und bauen die Akademie. Und das bedeutet, dass mein Interesse für den Trainer Leben wird, ja, wird größer. So.
Das ist jetzt die interessante Frage, ne? Was war zuerst da? Also ist es dir leichter gefallen, deine Spielerkarriere zu beenden, weil eben die Option schon da war, als Trainer zu arbeiten? Ist das Thema Trainer zu werden da zum ersten Mal überhaupt für dich aufgekommen, oder war dir schon als Spieler klar, dass du irgendwann Trainer sein wirst, werden wirst? Wie war das?
Ich war immer Trainer zusammen mit Spieler. Also, mhm, von 10 Jahren alt habe ich Trainer werden. Und das bedeutet, dass es war immer ein Gedanke, dass ich nach meinem Spielerkarriere Trainer gern wollen werden. Aber mit der Zeit habe ich eigentlich auch das Gefühl, okay, vielleicht soll ich ein bisschen mehr meinen Spielerkarriere testen. Aber, ich, mhm, aber das war auf meine Voraussetzung, auf diesen Zeitpunkt, dann hatte ich nicht die Motivation für die harte Arbeit, dass ich muss bringen auf Stundenplatte, wenn ich frisch, mhm, wenn ich, ja, aber mein Gedanke war immer Trainer, aber es war natürlich eine gute Möglichkeit, dass ich Vollzeittrainer bekommt, weil das bedeutet, dass ich All-In gehen kann, und das war nicht die Möglichkeit als Spieler in Skanderborg, mhm, das war Halbzeit und Trainer und Studio und so weiter, und dann hatte ich von Jahr 1 bis Jahr 2 nur Trainerfokus. Und das bedeutet natürlich auch, dass ich habe ganz gute Möglichkeit für meine Trainerentwicklung.
Es war quasi dann eben genau der direkte Übergang, also von der Spielerkarriere bis in die Trainerkarriere gegangen 2007. Da hat alles angefangen. Du hast eben schon gesagt, dass du schon im Alter von 10 Jahren eigentlich wusstest, dass du Trainer werden willst, beziehungsweise dich als Trainer ausprobiert hast, Handball-Kids trainiert hast. Ich habe das mit 13 gemacht, und das fand ich immer schon wahnsinnig früh mit 10. Das ist, also da musst du ja eine wahnsinnig autoritäre Ausstrahlung auch haben, um diese Rasselbande im Griff zu haben. Man ist ja quasi selber irgendwie noch Kind. Wie hast du das gemacht?
Aber das war vielleicht immer mein Vorteil. Also ich glaube eigentlich immer, dass ich habe diesen Gefühl von Leidenschaft, also mhm, Gefühl von wie sagt man, Steuern. Eine Gruppe, kein Problem mit Kommunikation und mhm, Organisation und so weiter. Und ein, wie sagt man, Talent vielleicht für organisieren Übungs und mhm, das war am Anfang natürlich zusammen mit meinen Großeltern, wie ein neues Jahrgang baut, und das war nur als Hilfe am Anfang, aber ganz schnell bekommt ich große und große Verantwortung, und das war ganz einfach für mich, glaube ich, eigentlich so machen Trainings, und dann bekommst du auch, also auch als Kind bekommst du auch Selbstvertrauen. Okay, es läuft mhm, gut. Ich habe gute Respons von die Jungs, von den Mädchen und so weiter. Okay, jetzt baue ich auch mein Handballverständnis, weil ich immer noch Spieler ist und ein großes Netzwerk haben, weil ich von meiner Seite auch als Nationalmannschaft, Jugendnationalmannschaftsspieler, bekomme ich auch ein großes Netzwerk und so weiter. So alle die Komponenten, die ich brauchte für bauen meine Trainerkarriere, war definitiv da.
Du warst erst in der Jugendabteilung als Trainer im Einsatz, und 2013 haben die Verantwortlichen dann entschieden, dass du Cheftrainer der ersten Mannschaft werden sollst. 26 Jahre warst du damals alt. Mir ist natürlich klar, dass du wahrscheinlich keine Sekunde gezögert hast, diesen Job anzunehmen, aber sind das dann so Momente in deinem Leben auch gewesen, wo du mal zurückschaust und dich selber auch fragst, Wahnsinn, wie das eigentlich gekommen ist und wie sich das entwickelt hat? Oder war das für dich mit dem Selbstverständnis, was du hast, eine zwangsläufige Entwicklung, dass du da in diese verantwortungsvolle Position kommen wirst?
Ja, also auf diesen Zeitpunkt in Skanderborg war ich, also mein Gefühl, dass ich war mehr als bereit. Also mhm, ich hatte Jahrgang 92, 93, 94 geführt vorne, und die war dann Seniorspieler, und mhm, ich war 3 Jahre Co-Trainer auch. Vielleicht das war, mein Gefühl war auf diesem Zeitpunkt, war ein Jahr so viel, aber nach der ersten Saison als Cheftrainer könnte ich sehen, das war gut, dass ich hatte einen mehr Saison als Co-Trainer. So ich habe keinen Zweifel auf diesen Zeitpunkt, aber mein Zweifel war natürlich, okay, dann ja, nach Jahr 2, 3 kommt GOG, und dann habe ich natürlich, okay, das ist das ist Wahnsinn, dass ich diese Möglichkeit schon bekommt und dass wir auch ganz gut gemacht mit GOG und natürlich eine große Überraschung, dass ich diese Möglichkeiten hier in Flensburg bekomme. Also da kommt die wahnsinnige Dank, aber in Skanderborg hatte ich das Gefühl, dass ich war bereit.
4 Jahre lang war es in Skanderborg, habt ihr die Klasse gehalten und dann kam der Wechsel nach GOG, wo du eben schon gesagt hast, jetzt kommen die Momente, wo man sich fragt, was passiert da eigentlich? Du warst 30 damals, bist mit 30 Cheftrainer geworden. Wie war damals der erste Kontakt? Kannst du dich noch erinnern an die erste Anfrage?
Ja, das war eigentlich Dirk, mein Berater. Er hat ein Geschickte in GOG auch, so eine gute Relation mit Kasper Jürgensen, die Geschäftsführer in GOG. Und dann hatten wir nach 1-2 Tagen, ich hatte immer noch Vertrag und keine Option in meinem Vertrag, so das war ein Tag, aber ich verdiene fast nicht in Skanderborg, so wir hoffen natürlich, dass es lösen konnten, wenn wir eine gute Besprechung hatten mit GOG. Und nach der ersten Besprechung war ich sicher, dass es wird ein perfekter nächster Schritt für mich. GOG war auf diesem Zeitpunkt nicht eine Top-Mannschaft, das war ein Top 6, 7, 8 Mannschaft mit einem richtigen Jahr vielleicht in Top 4. Aber unser Ziel war, dass wir sollen GOG stabil in Top 4 haben. Und das passt perfekt für mein nächstes Schritt. Skanderborg, ein Talententwicklungsumfeld. GOG immer noch große Talententwicklung, Fokus, aber auch Ergebnisfokus. Und das bedeutet, das war für mich ein perfekter nächster Schritt. So nach der ersten Besprechung wartete ich wirklich spannend, was gedacht GOG und glücklicherweise waren sie auch bereit für Marken einen längeren Vertrag.
Warst du der einzige Kandidat oder haben sie mit mehreren gesprochen, weißt du das?
Ich war überhaupt nicht der einzige Kandidat und ja, ich soll nicht Namen sagen hier, aber ich finde, dass ganz viele gute Kandidaten mit viel mehr Erfahrung als ich und auch früher Nationalmannschaftstrainer und so weiter und jetzt Nationalmannschaftstrainer und so weiter war in dem Feld. So ich bin natürlich auch ganz stolz auf diesen Zeitpunkt, dass ich die Chance bekomme und das war ganz deutlich, dass ich riesen Respekt für Kasper, weil das war natürlich auch eine Chance für Kasper zu nehmen, einen Trainer für eine Bodenmannschaft in Skanderborg, für eine Mannschaft wie Ergebnisse wollten. Aber das war ein strategischer Wähl und nicht ein, wie sagst man, populärer Wähl. Ja. Weil ich war natürlich, finde ich, die ein gutes strategisches Lösung, weil ich habe die Kenntnis für Talententwicklung und können auch, ich habe auch gut Gefühl für die Medien und Kommunikation und so weiter. Das ist auch wichtig, wenn du in GOG bist. So das war definitiv ein strategisches Wähl von GOG und glücklicherweise für mich.
2017 bist du gewechselt. 2 Jahre später gab es dann den ersten Titel. 2019 seid ihr dänischer Pokalsieger geworden. Wie wichtig war dieser erste Titel nach gefühlt so kurzer Zeit beim neuen Verein?
Ja, die richtige Geschichte ist eigentlich, dass es richtig, dass es war die 2019 Titel, aber es kommt ganz viel später, weil auf Corona. Und das bedeutet, dass wir erst holen die Titel in, weil sie umsuchen die
haben den Termin verlegt,
Termin für Final Four so viel später in Ende 2020, Ende 2020, glaube ich. Aber nicht wichtig, die wichtigste war natürlich, dass wir von Anfang ein gutes Gefühl bekommen und wir waren in Jahr 1 ein Tor weg von einem Finale. Jahr 2 waren wir in die Finale und dann zurück in Europacup auch und so weiter. So von Anfang dieses Ziel mit Top 4 stabil geht über unsere Erwartungen. Und das bedeutet, dass ich ganz viel Ruhe bekomme von dem Hintergrund, von Medien und so weiter, so bauen weiter. Und dann, wenn wir die Balance finden zwischen Entwicklung, Gisel, Pötlik und Platz nehmen für euch Kegelücke, Lasse Möller erst und kombiniere es mit Morten Olsen, Zachariasen, Zuhause von Deutschland, Bergerud auch, Tolbring auch. Tolbring ist ein Arschloch heute, aber so ist es. Aber wenn wir
hat das was mit dem Spiel gestern zu tun oder genau, meinst du das grundsätzlich?
Genau, genau. Supermensch. Aber da hatten wir eine perfekte Kombination zwischen Jugendspieler und, und Erfahrung. Und das bedeutet natürlich, wenn du die erste Titel holen, dann bekommst du diesen Selbstvertrauen und dann hast du auch, okay, jetzt wissen wir, dass wir gegen Aalborg gewinnen kann in die entscheidenden Momenten. Und, zwar also. Und jetzt hat Aalborg kein Vertrauen, dass sie gegen GOG gewinnen kann.
2022 dann die erste Meisterschaft. Für den Club die erste Meisterschaft seit 2007. Also eben nicht irgendeine Meisterschaft, sondern eine, die schon auch eine historische Marke für den Verein hat. Eine emotionale Bedeutung für viele Menschen, die diesen Verein über Jahre hinweg begleitet haben. Ist ein Titel für dich auch immer eine Möglichkeit, Dinge zurückzugeben? Siehst du das so?
Ja, definitiv. Also das war die Traum von GOG nackt. Wie heißt Bankruptcy? Das heißt Verlit, sagst du mal das? Also GOG hat einen neuen Anfang in 2010, weil sie bankrupt.
Insolvenz.
Insolvenz, ja, genau. Also, und muss einen neuen Anfang machen und in dritte Liga anfangen. Und das war die erste Meisterschaft seit einem neuen Anfang. Und das, ich wollte natürlich sehr gern, dass sie eine Chance machen mit mir und ich wollte so gern zurückgeben die erste Titel und das war natürlich auch von meiner Karriere und meine Erlebnisse mit GOG groß, dass wir zusammen machen und ja, also erwachsene Menschen crying,
weinen
also, und so viele Leute, wenn wir zurück nach GOG kommen, das war wirklich mit viele Gefühle und das war groß und deswegen auch ganz deutlich, dass wir nackt diesen, also dass dann die Selbstvertrauen als Verein, die finanzielle Sache auch wirklich gut gebaut mit die Popularität von Giesel, von Pünktlich und so weiter. Und dann auf diesen Zeitpunkt läuft alle wirklich schnell vorne.
Das war deine vorletzte Saison bei GOG. Über die letzte sprechen wir natürlich gleich, in der du ja nochmal neue Standards gesetzt hast, nochmal erfolgreicher warst. Aber während dieser letzten Saison war ja dann eben auch schon klar, dass du zur neuen Saison eben diesen Schritt nach Deutschland gehen wirst, zur SG Flensburg-Handewitt. Wann war das genau klar für dich? Und wie war das für dich, mit deinem aktuellen Verein quasi ja gefühlt um alle Titel zu spielen? Also nehmen wir es kurz vorweg, ihr seid Pokalsieger geworden in dieser letzten Saison, ihr seid Meister geworden, ihr seid in der Champions League zumindest bis ins Viertelfinale vorgestoßen. Also eine wirklich sehr, sehr erfolgreiche Saison. Dann kommt der Moment, wo du dich damit auseinandersetzen musst, diese aktuell sehr, sehr erfolgreiche Zeit zu beenden und etwas Neues anzufangen.
Ja, klar, dass wenn der Vertrag war klar hier, also dann kommt dein nächster Fokus, okay, wie kann ich diese, also perfekte Seite in GOG, wirklich perfekte Seite, sie baut mich als Trainer, ich bin jetzt bereit für meinen Traumverein in Deutschland, können wir mit einer Meisterschaft beenden, dann wäre eine eher romantische Beendung wirklich, also und das war natürlich die Ziel für mich zuletzt. Also, dass ich habe so viel von GOG bekommen, meine Familie hat so viel von GOG bekommen. Ich finde auch, dass ich hat also ganz viel gut gemacht für GOG. So, egal was passiert die letzten Monate, es war auch ganz spät, es war März oder so, ich erinnere nicht, aber es war ganz spät und deswegen auch schwere Situation für GOG, es war ein neuer Trainer finden und so weiter. Aber die Traum für mich war natürlich zu beenden, mein Zeit in GOG mit einem Meisterschaft. So, das war das war ein riesen Ende in GOG und ich bin wirklich stolz, was wir zusammen als Mannschaft und als Verein gemacht die letzte Periode und die Doppel zu kriegen. Ne?
Genau, das Double habt ihr gewonnen und du selbst bist dann eben auch ausgezeichnet worden als Dänemarks Handballtrainer des Jahres 2023. Es gibt ja eigentlich keinen perfekteren Abschluss für diese Zeit in Dänemark, als diese beiden Titel mitzunehmen, selber noch persönlich ausgezeichnet zu werden für seine Arbeit. Ist es damit einfacher zu gehen?
Ja, definitiv. Also ich hatte wirklich das Gefühl, jetzt haben wir alles füreinander gemacht. Also sie haben alles für mich gemacht, ich habe alles, was ich könnte, für GOG gemacht und jetzt neue Entwicklung, neue Möglichkeiten, neue Fokus auch für weitere Entwicklung für mich. Und natürlich auch schwer, weil GOG ist auch ein Verein mit jungen Spielern, so jeden Jahr sollen wir 6, 7, 8 Spieler wechseln. Also dann komme ich natürlich auch zu einem Punkt in meinem Leben, wo ich sage, okay, Kontinuität wäre auch Spaß manchmal und natürlich ein höheres Niveau in Alltag hier. So das war wirklich, also alles war wirklich perfekt, das muss ich sagen. Also und auch also ganz viel Glück. Also man muss auch Glück haben hier, so ein perfektes Ende so machen. Aber ich bedanke die Seiten GOG wirklich viel. Also die Verein war überragend, die Mannschaft war überragend, die Spieler war überragend. So ich war nur ein kleiner Mensch in diese große Gesicht, aber ich finde wirklich, dass wir machen einen super Abschluss zusammen.
Jetzt hast du eben ganz beiläufig gesagt, dass ich die Chance bekommen habe, in meinem Traumverein zu arbeiten. Wir haben vorhin die Geschichte gehabt, dass dein Sohn 2018 schon das Flensburg-Trikot getragen hat. Warum ist die SG Flensburg-Handewitt dein Traumverein? Und war das schon immer so? Hat sich das entwickelt? Was macht diesen Reiz aus?
Eigentlich entwickelt mit der Zeit. Also früher war ich mehr so ein, nur Handballfan. Also okay, obwohl Löwgren ist von Kiel, ich liebte wirklich Löwgren. Also dann kommt ein Zeitpunkt, wo okay, Berge, die Spiel zusammen mit Lijewski hier in Flensburg war überragend und dann, also Handballinteresse. Mhm. Und dann natürlich, wenn ich die erste Spieler macht, klar für Flensburg als Trainer. Also Jörn Johannessen kommt hier, ich hatte ein Jahr zusammen mit ihm, Jündal auch. Und dann, das war Norwegen so ein bisschen anders, aber immer noch Spieler, wie ich hatte früher. Mhm. Und dann kommt diese Periode mit Lasse Müller hier, Emil Jakobsen hier und dann war es plötzlich mein also Traumfahren, weil ich könnte kombinieren diesen gute Zeit, dass ich habe mit diesen Jungs, mit einem großen Verein als Flensburg, mit diesen skandinavischen Gesichten, das Flensburg auch hat, das finde ich passt perfekt für mich. Natürlich ein Fakt, dass sie auch finden, dass sie keine Lösung werden können, aber ein Traumverein, weil die haben diese skandinavische Identität, aber immer noch mit den deutschen Werte und mit den deutschen Kultur in den Vereinen und Fans und so weiter. Mhm. So, und die Arena ist auch in Deutschland. So alles eigentlich perfekt.
Lasse Möller ist 2020 den Weg gegangen von GOG nach Flensburg. Bei Emil Jakobsen war es 21. Haben die damals mit dir darüber gesprochen? Hast du ihnen, auch wenn es natürlich schwer ist, diese Spieler ziehen zu lassen, aber vielleicht auch dazu geraten, diesen Weg zu gehen?
Nein, also in die Besprechungsmoment mit Flensburg war es natürlich ganz nur zwischen Flensburg und ich. Aber mit der Zeit habe ich natürlich mit den Spielern gesprochen. Also wenn ich in GOG und ich habe jeden Spieler folgen, also ich habe auch Kirkelö folgen in Rhein-Neckar und so weiter. Und ich habe große Interesse für jeden Spieler, dass ich, also du, wie du sagst mit Kai, also man baut natürlich eine große Relation für diesen Jungen. Wir sind so viel zusammen, viel mehr als unsere Familien und so weiter. So man baut natürlich eine große Relation für diesen Spieler und wünscht wirklich die Beste für jeden Spieler. Und deswegen hatte ich auch durch alle Jahre ganz okay Kommunikation mit den Spielern gehabt und deswegen auch ganz Spaß, dass wir jetzt zusammenarbeiten.
Jetzt sind wir schon so ein bisschen in dieser Übergangszeit zwischen GOG und Flensburg und kommen aber nochmal zurück zu einem Spieler, mit dem du 3 Jahre lang bei GOG zusammen gespielt hast, aber der zumindest in der Sprachnachricht, die er uns geschickt hat, auch so ein bisschen die Brücke bildet zwischen diesen beiden Stationen. Lass uns einmal reinhören, was er uns geschickt hat.
Moin, Rikau. Erstmal danke für die 3 erfolgreiche Jahre. 2 Meisterschaften und 2 Pokaltitel war natürlich eine Highlight, auch persönlich in meiner Karriere. Ich bin dich natürlich dafür immer bedankbar. Wir reden immer um Spieler, die sich enorm entwickeln. Gisel, Pötlich und Bergen da aus GOG. Aber wie siehst du deine eigene Entwicklung als Trainer und wie war das für dich, mit Zacharias noch nicht zusammenzuarbeiten, die Erfahrung aus der Bundesliga hatten? Konntest du auch diese Erfahrung mit nach Flensburg nehmen? Das war eigentlich die Frage. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich wünsche dich viel Erfolg und ja, liebe Grüße. Ciao.
Schön.
Wir lösen einmal auf, Morten Olsen war es,
ja,
mit dem du 2020 bis 2023 gearbeitet hast, den wir natürlich aus der Handball-Bundesliga kennen. 2015 bis 2020 war er bei Hannover Burgdorf, ist dann eben zu dir nach GOG.
Ja, ich muss sagen, also Morten und Sagi, aber die war die Unterschied, dass wir brauchen für kommen den letzten Schritt in GOG. Und die war auch die wichtigste Spieler, dass ich hatte in meiner Entwicklung als Trainer, viel wichtiger als Kursen, als Video, als Einblick, das ich bekommt von diese zwei Spieler, meistens natürlich Morten her, war überragend. Und es ist ganz deutlich, dass die Blick ich habe auf Handball jetzt, das ist, und das war jetzt Morten auch, also das ist farbet, sagt man das,
beeinflusst?
Beeinflusst, genau. Mhm. Ganz viel bei Mortens Ausblick auf Handball. Also nicht so, dass ich nicht meine eigenen Gedanken habe, aber die kleine Nuancen, dass wir als Gruppe, als Relation gefunden hat, das war überragend. Und Morten war mit Abstand, muss ich sagen, die beste taktische Spieler, das ich habe erlebt. Und er macht wirklich einen großen Unterschied für meine Entwicklung. Und ja, jetzt ist eine neue Situation her. Jetzt habe ich andere Erfahrungen. Also wir haben Jim her, wir haben Mensa her, wir haben einen anderen Blick auf Handball. Das ist auch super für meine Entwicklung. Und ich spreche natürlich auch ganz viel mit diesen Spielern. Aber in der Zeitpunkt, wo Morten kam, war ich vielleicht ein okay gut Trainer. Hoffentlich war ich ein okay gut Trainer, aber ich vermisste vielleicht die letzten Detaillen, weil ich nicht so viel Spieler war. Diese kleinen Detaillen und die Unterschied, dass er macht und auch Sagi macht mit das, finde ich, macht einen super Unterschied nicht nur für meine Entwicklung, aber auch für Gisel, für Bütlich. Wie gesagt, so viel mal früher. Sie machen einen großen Unterschied für uns, aber auch für GOG als Verein.
2023 kam dann der Wechsel nach Flensburg, nach diesen 6 Jahren bei GOG. Du hast deinen Wechsel damals begründet, ähnlich wie es eben Spieler machen, die irgendwann den nächsten Schritt gehen wollen, zum nächstgrößeren Club sich entwickeln wollen. Welche Herausforderung an Flensburg und an der deutschen Liga hat dich denn am meisten gereizt in der Situation?
Sprack ist natürlich Sache 1. Also obwohl ich versuche, so Deutsch zu sprechen, dann finde ich vielleicht, dass meine beste Kompetenz in Dänemark war man Kommunikation. Und das ist natürlich ein großer Handicap, dass die Nuancen, dass die Sicherheit, auch die Möglichkeit zu drücken auf diese genaue Knopf mit Kommunikation und machen die Unterschied mit Kommunikation direkt nach einer Niederlage oder nach einem Sieg, sodass ich weiß genau, welches Gefühl geht jeden Spieler weg von der Kabine mit. Diese Genauigkeit habe ich nicht auf Deutsch. Noch nichts. Und das bedeutet, dass vielleicht meine beste Kompetenz ist weg. Nicht weg, aber nicht so gut.
Schwächer?
Ja, schwächer, genau. Ja. Und das ist schwer für mich, muss ich sagen. Aber deswegen muss ich auch natürlich mein Deutsch jeden Woche verbessern. Und ich finde, es geht okay. Aber immer noch eine große Herausforderung, muss ich sagen. Und dann natürlich also Kultur. Also obwohl wir sind nur 2 Minuten weg von der dänischen Grenze, dann ist die Kulturunterschied ganz groß. Also und das ist von Leiterschaftsstruktur bis Mentalfokus von jedem Spieler ist unterschiedlich für Dänemark. Obwohl wir haben ganz viele Skandinavier her. Die skandinavischen Spieler hat nur so lange in Deutschland gespielt, sodass sie haben die deutsche Kultur. Und das ist gut, also das ist auch eine Entwicklung für mich und wir müssen natürlich als Gruppe anpassen, wie wir die Beste von jedem Kultur bringen kann. Das ist zwei Sachen und dann natürlich also diese Alltagsrhythmus ist auch ein bisschen anders. Wir haben auch ganz viele Spiele in GOG, aber mit Champions League und so weiter, so die Menge auf Spiele ist die gleiche, aber die Reisenaktivität ist natürlich ein großer Unterschied und das bedeutet nicht so viel für mich, aber für die Möglichkeiten, dass wir haben als Mannschaft, müssen wir natürlich anpassen ganz viel, wie wir trainieren können und so weiter. Aber für mich persönlich bedeutet es natürlich, dass ich habe auch eine ganz große Verantwortung, dass meine Familie funktioniert. In neue Schule, in neue Länder, in neue Kultur und so weiter. Und das ist schon hart, muss ich sagen. Obwohl ich weiß, dass es mit der Zeit will perfekt funktionieren und so weiter. Aber das ist, ja, das ist drei Sachen. Aber die größte Unterschied definitiv, dass ich nicht meine beste Kompetenzen mitnehmen kann. Und auch, dass die Kultur, Struktur, wie sagt man, Mindset, ist ein ganz großer Unterschied von Dänemark.
Was ist der größte Unterschied im Mindset?
Also da gibt Vorteile und Nachteile mit beide. Mhm. Also ich glaube, dass wir in Skandinavien, nicht nur in Dänemark, also in Skandinavien generell, hat ein bisschen mehr, Prozessfokus. Wir wollen genau wie die Deutsche oder die Französische und so weiter gewinnen. Aber wir gewinnen es oft mit Kommunikation und wir haben auch ein Vertrauen in Kommunikation. Also wir haben ein Vertrauen in Gruppendynamik und so weiter. Mhm. Hier ist es mehr so, dass sie haben auch ein Vertrauen in Deutschland und vielleicht auch andere Plätze in Europa in Prozess und wir müssen eine starke Gruppe sein und so weiter. Mhm. Aber es ist mehr deutlich, wenn wir verlieren, dann musst du nur hart arbeiten.
Ja.
Also hart arbeiten ist ein...
Ist eine deutsche Mentalität, ja. Absolut.
Und das ist... Das müssen wir auch in Skandinavien lernen. Skandinavien lernen. Weil das ist auch ein Vorteil in Deutschland, dass wir jeden Spieler ist bereit für machen so verdammt viel Arbeit. Mhm. Und mein Wunsch für diesen Verein ist nur, dass wir finden die perfekte Balance zwischen, und das war die gleiche, ich sagte vor mit Videovorbereitung. Mhm. Also Load ist nicht alles. Aber dass du viel Load machen kann, das ist dein Vorteil. Das bedeutet auch, dass du viel Konzentration und Trainingsload machen kann. Mhm. Das bedeutet auch, dass du nicht nach einer schweren Periode bereit für harte Arbeit ist. Aber die Lösung von schwierigen Perioden ist aus meiner Sicht nicht immer nur so hart arbeiten. Das ist auch ein bisschen clever zu sein, ein bisschen Vertrauen haben in den Prozess, ein bisschen Geduld haben und so weiter.
Leichtigkeit.
Und einfach nur manchmal sagen, ja, es war scheiß, aber es war ganz marginal, es war Glück, schnell weiter. So ist es nicht in Deutschland, die Mentalität ist, dass wir sprechen von Minuspunkten. Und das bedeutet, dass du jeden Woche hat einen Fokus auf die negative Sachen. Und das ist überhaupt kein Problem, das ist nur Lernen für mich. Das muss ich in meine Alltagsarbeit inarbeiten, sodass wir sprechen in die Gruppe auf direktige Wege, also mit diesen Minuspunkten. Also Minuspunkte ist ein Ausgangspunkt, scheißegal. Das bedeutet nichts für unseren Prozess oder für unsere Leistung. Nächstes Mal. Das bedeutet nur, dass wir haben eine Verstörung, also wie sagt man das? Steuerung? Ja, also dass wir haben, wie sagt man, Herausforderungen, weil wir können nicht nur in unserem Prozess bleiben, wir haben auch die außerhalb Prozess, das wir bearbeiten muss. Und das bedeutet, dass wir als Gruppe muss wirklich stark sein, wenn wir wollen zu bleiben in die Prozessfokus und die Leistungsfokus.
Sprache und Kommunikation hast du eben schon angesprochen. Also das dir Kommunikation sehr wichtig ist, dass du sehr über Kommunikation kommst, dass es eine deiner Stärken ist, ist definitiv kein Zufall. Du hast Kommunikationswissenschaften studiert an der dänischen Schule für Medien und Journalismus. Parallel zu allem, was du als Trainer schon gemacht hast, ja, logischerweise?
Ja, eigentlich, also das war, die Interesse kommt ganz, ich finde, wenn ich ganz jung war, ich hatte ein gutes Gefühl für Kommunikation und wie gesagt, früher mit die Kind, das ich trainiert, wenn ich 12 Jahre alt war, diese positive Response von meiner Kommunikation, das motiviert natürlich und dass ich bekomme Selbstvertrauen in Kommunikation. Und dann habe ich eine Möglichkeit, wenn ich Cheftrainer in Skanderborg war, das war nicht so gut bezahlt, muss ich sagen. Also ich muss auch eine Ausbildung haben.
Ja.
Und deswegen passt es perfekt, dass ich sehe eine Möglichkeit für nehmen eine Ausbildung, wie ich, wo ich große Interesse finde, aber auch wo ich wie sagt man, Theorien weiter mitnehmen können von meiner Ausbildung in meiner Handballarbeit und die Kenntnis für die Mediens Ausgangspunkt und die Medias Aufgabe und so weiter. Und deswegen auch mit großem Interesse, wenn ich, ich habe seit ja, die letzten 4-5 Jahre auch für TV2 Dänemark gearbeitet, durch den Meisterschaft und so weiter. Und das ist auch, weil ich habe diese Kommunikationsinteresse, aber auch, weil ich habe ein Interesse zu lernen, die Mechanismen von neuer Seite und wie kann ich das verwenden, wenn, wenn die schwierigen Situationen kommen.
Hat sich deine Kommunikation durch dieses Studium verändert oder verfeinert?
Verfeinert, muss ich sagen. Also mein, ich hatte einen Ausgangspunkt mit das, also ganz geöffnet zu sein, immer. Also wir haben kein, yes, natürlich haben wir Vertragssituationen, weiß ich, das nicht sprechen von, aber diesen Mechanismen, was passiert in die Gruppe und was passiert mit Mannschaft. Also wir haben eine Kultur auf jeden Mannschaft, das ich trainiere, dass wir sind, also wir haben so eine starke Gruppe und so einen starken Zusammenhalt, dass wir haben keinen Grund zu haben, also Dinge, dass wir nicht sagen können, in die geöffneten Raum. Und das, das ist Nummer eins. So, das hat nicht geändert. Aber natürlich die, die wie sagt man, Möglichkeiten, die ich habe, zu drücken auf, habe ich verfeinert.
Ja.
Mit ein bisschen mehr Theorie auch durch die Ausbildung.
Und das Thema Deutsch hast du auch schon angesprochen. Du hast Deutsch in der Schule gelernt, hast aber eben dann auch vor deinem Wechsel nach Flensburg nochmal extra Deutschunterricht genommen. Ich glaube, du hast schon ganz gut rausgearbeitet, warum dir das so wichtig war, eben auch Deutsch sprechen zu können, um diese kommunikativen Fähigkeiten eben auch in einem anderen Land, in einer anderen Sprache irgendwann so anwenden zu können, wie du sie in Dänemark angewendet hast. War es jemals eine Option, darüber nachzudenken, mit den dänischen Spielern beispielsweise Dänisch zu sprechen und dir über den Co-Trainer dann die deutsche Kommunikation oder die englische Kommunikation reinzuholen?
Gesund Menschenverstand, sage ich immer. Also es wäre dumm, von Anfang der Saison nur so Deutsch zu sprechen, wenn ich nicht gut am Deutsch war. Also, aber von Anfang war es keine Frage, dass wir sind ein Deutschverein, wir sind in einer deutschen Kultur und wir haben riesen Respekt für die deutsche Werte und so weiter. Wir sollen natürlich Deutsch sprechen in unserer Kader. Und das bedeutet auch, dass wenn wir eine starke Gruppe gern möchten, also dann müssen wir alle gut in Deutsch werden mit der Zeit. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen realistisch sein, so von Anfang und auch in kleinen Momenten jetzt, also wenn ich habe Simon Püttig allein, sprechen wir natürlich Dänisch. Also, aber wenn wir sprechen zusammen und Golla ist hinter uns, dann sprechen wir natürlich Deutsch, sodass wir ja, diesen Respekt voneinander bekommen. Aber die Detailniveau, dass ich die Möglichkeit habe mit Simon oder mit Mensa in Dänisch, das wäre dumm, nichts zu verwenden, das in kleinen Momenten, wenn wir nicht in Gruppe ist, aber nur einzelne Besprechungen haben. Aber und auch in Anfang war es auch so, dass ich mit Bult Englisch gesprochen habe, sodass wir Sicherheit bekommen in unserer Relation. Und jetzt ein bisschen Englisch, aber mehr und mehr Deutsch. Und das ist natürlich, weil wir hatten, wir müssen als Mannschaft eine große Sicherheitsplattform bauen. Und dann haben wir ein Ziel, dass nach Weihnachten sollen wir eine volldeutsche Mannschaft so sein. Und das, ja, das ist fast da. Nicht gut Deutsch, aber Deutsch.
Fast da heißt was? Wer braucht noch ein bisschen Nachholbedarf?
Ja, wir brauchen alle ein bisschen mehr Genauigkeit, sagt man das, in unserer Deutsch. Aber du hast auch gestern Simon Pütlig auf Interview, du hast früher Lukas Jörnsen auch. Sie arbeitet wirklich hart, Axel Hogner arbeitet auch hart. Es ist schwer. Weil alles ist neu und wir haben nicht, wie sagt man, gute Voraussetzungen, weil ich habe nicht seit 9. Klasse oder so Deutsch gehabt in die dänische Schule. Das ist nicht für 15 Jahre, aber wir sind alle, wie nicht perfekt in Deutsch ist, sind alle sehr motiviert, weil wir wissen alle, wir kommen von einer Kultur, wo wir wissen genau, wie wichtig Kommunikation ist. Und wenn wir finde, dass Kommunikation wichtig ist, dann müssen wir natürlich auch ja, gute Kommunikation bringen. Und das bedeutet, dass wir besser auf Deutsch ja, werden muss.
Also wir haben das bei Dein ja schon oft angesprochen und unserer Wertschätzung der Ausdruck verliehen. Vielleicht machen wir es an dieser Stelle hier im Podcast der HBL auch nochmal. Ich finde es wahnsinnig beeindruckend, also von Anfang an, gefühlt warst du ja vom ersten Tag an da und hast mit uns Deutsch gesprochen und hast deutsche Interviews gegeben. Ich finde, dass das nicht selbstverständlich ist. Ich finde das sehr, sehr beeindruckend, wie viel Arbeit du da reingesteckt hast, auch die Wichtigkeit, die du da drauf gelegt hast, und das Gleiche gilt für deine Spieler. Simon Pütlik hast du gerade angesprochen, Anfang der Saison habe ich ihn noch auf Englisch interviewt und jetzt nicht mal ein paar Monate später können wir auf Deutsch ein gutes Gespräch führen, inhaltlich tiefes Gespräch. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Es gibt ja Spieler, die, mit denen kannst du Deutsch sprechen, aber sie bleiben dann halt sehr an der Oberfläche, weil ihnen vielleicht die Worte fehlen. Das ist bei Simon nicht der Fall, es ist bei dir nicht der Fall und von meiner Seite aus verdient das höchsten Respekt und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, wie viel Arbeit da drin steckt.
Dankeschön. Ja, also wir finden natürlich auch, dass es Signal ist, Einsage. Also wir sind in Deutschland hier und wir wollen natürlich auch ein gutes Signal senden, aber wir finden es auch wichtig, dass wir, wenn wir wollen, Genauigkeit in unserer Kader, dann sollen wir auch besser und besser in Deutsch werden. Aber Dankeschön.
Simon Pütlik haben wir jetzt schon gerade ein paar Mal angesprochen und über ihn gesprochen. Er ist einer, den du mitgebracht hast aus Goodman, neben Lukas Jørgensen. Was macht eure Beziehung aus? Ich glaube, auch das ist eine besondere Trainer-Spieler-Beziehung. Von außen betrachtet wirkt es zumindest so.
Ja, also natürlich von aus Simons Sicht. Also er hat nie anderes Trainer gehabt als mir. Nur auf der Nationalmannschaft. So in einem Zeitpunkt in seiner Karriere müssen er natürlich auch einen anderen Trainer haben. Aber
hast du Angst vor diesem Zeitpunkt?
Ja, das habe ich. Aber ich weiß auch, wie große Inspiration er bekommt von Nicolai Jakobsen auf der Nationalmannschaft und so weiter. Und er hat auch von anderen Spielern gelernt. Aber ich finde, dass wir beide ganz gute Ruhe finden, in dass wir haben einander in einen neuen Anfang für beide uns. Also das ist ein schwerer Anfang für mich, in einen neuen Verein, in einen großen Job als Trainer. Gut, dass ich habe einen Schlüsselspieler, dass ich weiß genau, was ich bekomme von. Und ich hoffe auch, dass Simon und Lukas finden ein bisschen, Comfort,
Vertrauen.
Ja. Und Ruhe in, dass sie wissen auch, dass, was ich erwarte von dem. So das ist natürlich gut, aber wir waren natürlich auch alle ganz deutlich, dass jetzt haben wir eine neue Situation. Die Relation ist die gleiche, aber die Rolle ist anders. Mhm. Und das bedeutet, dass die Interaktion wird natürlich nicht die gleiche als vorher, aber ganz optimal für unseren Anfang, dass wir hatten einander.
Jetzt bin ich für die nächste Frage nicht hundertprozentig vorbereitet, gebe ich hier an der Stelle aber auch ganz offen und ehrlich zu. Welcher Wechsel war denn vorher klar? Also war es so, dass du nach Flensburg und dann Simon mitgenommen hast oder ist Simon zuerst gegangen und dann bist du?
Ah, das war Simon, Lukas erst und dann komme ich am Ende. So. So, das ist Simon und Lukas Verantwortung. Ja. Das
ist aber sicherlich dann auch mit ein entscheidender Grund dafür.
Ja,
diesen Weg gegangen zu sein für dich?
Ja, nein. Also ich war hier, obwohl Simon und Lukas nicht hier war. Es macht es natürlich einfacher, dass ich mit die Spielphilosophie, die ich habe, weiß ich, das wird einfacher mit Simon und Lukas vielleicht.
Ja.
Weil sie kennen meine Struktur und so weiter. Aber Flensburg war immer noch mein Traumverein. Und Simon hat auch gewählt, ja, Flensburg, vor ich war hier und so weiter, und ich habe auch Flensburg gewählt, obwohl Simon und Lukas nicht hier war, aber es ist natürlich ganz schön, dass wir jetzt zusammen sind.
Die beiden und dann eben, die haben wir vorhin auch schon angesprochen, unter anderem auch Lasse Möller und Emil Jakobsen, die du aus deiner Zeit davor kanntest, macht es das einfacher? Was hast eben von Komfort gesprochen, also Wohlfühlzone, Vertrauen, zu wissen, wie Menschen ticken, was sie brauchen, um gut funktionieren zu können, macht es dann auch deine Arbeit automatisch einfacher?
Dass ich nicht 15 neue Spieler kennenlernen muss. Und das ist natürlich einfacher. Die Balance ist immer, dass hier ist, wie gesagt, die Rolle ist ganz anders. Wenn ich hatte Lasse in GOG, war er die Topspieler und die Schlüsselspieler spielt 60 Minuten in jedem Spiel. Das tun die nicht her. Und wir haben auch, wie gesagt, Gottfriedson Mensah mit großer Erfahrung und so weiter. So die Rolle ist ganz anders. Aber es ist natürlich ein Vorteil, dass ich nicht 15 neue Spieler kennenlernen muss. Mhm. Aber die Balance ist natürlich auch, dass wie adaptieren wir die Kennenlernen ich habe, oder die Kenntnis ich habe von meine alte Spieler und die Kenntnis, dass ich bekommen muss von den neuen Spielern und wie kombinieren wir das bestmöglich, sodass nicht wird ein, wie sagt man, Nachteil, dass die neuen Spieler nicht meine Philosophie kennen. Also das ist eine Balance. Aber das wird nie ein Nachteil, dass ich habe ein Kenntnis für ich habe auch ein ganz gut Kenntnis für Kai Schmitz. Mhm. Ich war früher in Holstebro. Ich habe Kais Älterbruder trainiert in Skanderborg. Ich hatte, ja, Kevin Müller hat Familie in GOG und so weiter. Ja, natürlich ein Vorteil, dass wir kennen einander. Die BSH-Spieler kenne ich auch ein bisschen von Silkeborg und so weiter. Mhm. Also August und Axel. So. Ja.
Du hast am Anfang der Saison sehr wenig gewechselt, weil du das für dich auch brauchtest. Wir haben über Vertrauen vorhin gesprochen. Vertrauen, Sicherheit. Ja. Um reinzukommen?
Ja, das war eine klare Strategie. Erstmal, wir waren eine neue Mannschaft und deswegen prioritiert wir in die erste Phase zu sagen, okay, wir haben Vertrauen, dass Kai, Simon und Jim wird unser erster Rückraum, erster Rückraum zusammen. Und sie brauchen, das ist drei Spieler, wir brauchen Zeit zusammen. Und deswegen spielen sie auch ganz viel zusammen, obwohl nicht alles perfekt, fast, also überhaupt nicht perfekt war. Aber das war immer mein Gedanke und auch die Besprechungen, die ich hatte mit Flensburg vor Anfang, dass sie auch gerne möchten, dass wir involvieren mehr Spieler als vorher. Und das war immer die Gedanke, dass Lasse und Mensa auch große Rolle bekommen. Das kommt früher als erwartet, weil dann war Jim erst verletzt, dann war Kai krank und danach krank nochmal und dann sind wir verletzt und so weiter. So, wir hatten nie die Möglichkeit zu wiederholen mit die enge Rückraum. Mhm. Aber da war immer die Gedanke zu fangen an ganz eng und dann bauen mehr und mehr breit.
Wir haben über Unterschiede Deutschland-Dänemark vorhin schon ein bisschen gesprochen, eher so ein bisschen allgemeiner, aber es gibt natürlich auch Unterschiede in der Ligastruktur, auch die hast du schon ein paar Mal angesprochen und auch dazu haben wir nochmal eine kleine Nachricht von Morten Olsen, den wir ja vorhin auch schon gehört haben.
Kurze Nachfrage, was findest du dann besser, direktes Turnier wie in Deutschland, 34 Spiele und dann hat man den Meister oder wie in Dänemark mit Playoff und alles? Ciao.
Schwieriges Thema, oder?
Schwieriges Thema. Nochmal Vorteile und Nachteile. Ich muss anfangen zu sagen, es ist zu früh zu antworten, genau, weil ich habe nicht diesen Frühlingperiode erlebt, wo vielleicht Mannschaft 9 bis 14 ist. Ja, okay, ob du wirst 10 oder 11 oder 90, vielleicht, eller 9, 10 oder 11, bedeutet vielleicht viel, aber das wissen ich noch nicht. Also wenn das bedeutet viel, eben dann muss ich sagen, dann hat die Direktturnier also wirklich große Vorteile. Aber wir haben auch also in Dänemark die Vorteile, dass also es ist auch das ist eine total andere Aufgabe, zu bauen eine Mannschaft, wie natürlich Punkte mitnehmen muss über die Saison, aber muss auch ein Peak Point machen am Ende der Saison und die Zuschauer wird, also alles wird mehr und diese Serien zwischen, also wenn du, ja, ein Spiel wie gestern gegen Berlin, wenn wir 5-mal in 2 Wochen gegeneinander spielen, dann haben du auch große Gesiegte und das ist definitiv die Vorteile mit Playoff, also dass du diese beste Mannschaft spielt mehr gegeneinander und hier spielst du ja nur 2-mal pro Jahr gegen Kiel und das ist ein bisschen ärgerlich, aber die Intensität, die Zuschauerinteresse und dass die große Konkurrenz, die wir auch jetzt haben in die Bundesliga, bedeutet natürlich, dass die Direktturnier hat so viele Vorteile her, weil die Interesse so groß ist. Und wenn Kiel immer nicht, dass Kiel nicht immer gewinnen. Aber Vorteile, Nachteile, ich finde, dass beide sind ganz okay.
Auf jeden Fall ist es was anders ist und was einen auch beschäftigt, was man im Kopf dann anscheinend auch umprogrammieren muss, wenn es dir als Trainer schon so geht. Wie ist es dann für die Spieler, für die Dänischen?
Ja, ein großer Umprogramm. Also für die Spieler ist es so, dass wir können einfacher prioritieren über die Saison, Load und so weiter. Und wir bauen einen Prozess, wir bauen einen Kader, wie auch frisch ist, wenn wir kommen zum Mai und Juni. Als Trainer ist das ein Riesenunterschied. Weil ich finde eigentlich, dass ich mit der Zeit hat ganz gute Erfahrungen mit diesen Serien. Also und die genaue Kenntnis zwischen anderen. Deswegen war es eigentlich gut, dass wir spielten gegen Berlin mit 14 Tage zwischen einander, weil das war ein bisschen Kenntnis für mich. Aber diesen, wie sagt man, Erfahrungsindiserien Spiel 3 gegen Aalborg in auswärts und so weiter, das ist auch ein, das ist ein Typ auf Aufgabe. Aber die Aufgabe hier zu bauen, die genaue gleiche Vorbereitung für Eisenach zu Hause als Aalborg in ein Finale 3, das ist natürlich ein Unterschied in meiner Alltagsarbeit auch, weil meine Überweisung, sagst man das, also mein Vertrauen, mein Gedanke ist...
Überzeugung?
Dass, ja, genau. Ja. Das ist, dass Kommunikation und Wichtigkeit und Druck, das ist auch ein Load-Sacke für einen Trainer.
Absolut.
Du kannst nicht jeden Mal sagen, das ist die wichtigste Spiel der Saison. Ja. Das ist momentan die wichtigste Spiel. Aber wir müssen auch sagen, dass wir bauen auch Load über eine Saison. Wie viel Taktik können wir machen? Wie viel wie sagt man, Gefühldruck können wir machen? Also so das habe ich auch also ganz viel gelernt schon. Also dass ich ja, ich wisse schon, dass ich kleine Veränderungen machen will für nächste Jahre, aber ja, die kurze Antwort war definitiv ganz großer Unterschied als Trainer, auch größer als Spieler, aber größer als Trainer, glaube ich.
Ich finde, das waren bis hierher schon sehr, sehr spannende Einblicke in deine Gedanken als Trainer. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du die mit uns teilst. Ich glaube, viel sieht man ja auch einfach von außen. Man sieht ja, wie du arbeitest, worauf du den Fokus legst. Aber es von dir dann nochmal zu hören, deine Gedanken dahinter zu verstehen, ist, glaube ich, ein großer Mehrwert für alle, die uns hier an dieser Stelle zuhören.
So, das ist nicht nur die Schiedsrichterfokus. Ne? Du sagst nie mit Schiedsrichterfokus. Das ist, Dankeschön, Annette. Hi, vielen Dank für Einladen.
Ich finde, es gibt spannendere Themen.
Ja.
Gerade wenn ich hier mit dir zusammensitze. Da interessiert mich das Schiedsrichterthema tatsächlich jetzt eher weniger, aber willst du drüber reden?
Über nein, das war nur, ich weiß natürlich, ich habe ein Gerücht dafür, mecken ein bisschen zu viel und ich mecken manchmal zu viel und das ist natürlich auch ein Entwicklungspunkt für mich, dass ich, wie sagt man, meinen Fokus behalten mit der Zeit und jetzt habe ich nach 12 Jahren gelernt, die dänische System und Schiedsrichter, jetzt muss ich 20 neue Schiedsrichter kennenlernen. Das ist schwer, aber ich arbeite wirklich hart auf das, aber Dankeschön für die Einladung. Freut mich sehr.
Wir machen jetzt nochmal eine ganz, ganz kurze Pause und gehen dann rein in den dritten kurzen Teil Hand aufs Herz. Unsere 7 schnellen Fragen sind gleich wieder zurück. Nicola Krickau ist weiterhin bei uns und freut sich auf die 7 schnellen Fragen. Wir starten direkt rein, Nico. Du hast sehr, sehr großen Spaß an Kinder- und Jugendtraining. Das haben wir jetzt ausführlich besprochen in diesem Podcast. Was ist denn das Wichtigste, was ein Trainer einem jungen Handballspieler beibringen sollte? Das Wichtigste, was du den Handballkids damals beigebracht hast?
Zu geöffnen die Möglichkeiten so viel wie möglich. Also wir müssen nie als, in die frühe Jahre, als, wie heißt es in Deutschland, E-Jugend, D-Jugend und so weiter, also da können wir nicht diese Spieler in eine Box setzen. Also wir müssen die Möglichkeiten geöffnet. Wir kennen überhaupt nicht die physische Entwicklung für jeden Spieler. Wir kennen nicht die mentale Entwicklung für jeden Spieler. So wir müssen auf Potenziale gucken und geöffnen jeden Möglichkeit und Interesse für jeden jungen Spieler wir haben. Und ich habe schon gesehen ganz viele Jugendhandball in Deutschland und ich muss sagen, dass es ist eine Herausforderung für deutsche Handball, glaube ich, dass die Regeln fordert ganz viel Intensität, das ist gut, ganz viel Lauf, das ist auch gut, weil diese offensive Deckung und so weiter, aber Kreativität, das ist dann Herausforderung, glaube ich, in deutsche Jugendhandball und das hoffe ich, dass jeden Trainer dann, obwohl die Spielregeln nicht aus meiner Sicht perfekt ist, dann hoffe ich, dass die Trainer im Alltag mit dem Jugendtraining macht es mehr kreativ und mehr wie sagt man, individuelle Fokus, obwohl wir sollen weiterarbeiten mit einer kollektiven Gruppe, weil wir sind in einem kollektiven Sport, aber das war eine lange Antwort, aber insgesamt, wir müssen die Möglichkeiten geöffnet für jeden Spieler, sodass die Interesse holen mit der Zeit.
Kurze Nachfrage dazu, weil du das Thema Kreativität ansprichst. Wenn wir jetzt nochmal zurückschauen auf die Europameisterschaft, die ja noch gar nicht so lang her ist, und du auf die deutsche Nationalmannschaft schaust, auf die dänische Nationalmannschaft, ist vielleicht genau das der große Unterschied, oder?
Das ist ein gefährlicher Weg zu sprechen. Ich habe die Fight zwischen Bob und Alfred gesehen und insgesamt ist es natürlich das Bild, dass die dänischen Spieler hat ein bisschen mehr vielleicht ein bisschen mehr Kreativität, aber ich finde auch, dass Knorr hat ganz viel Kreativität.
Absolut, absolut.
Und ich finde eigentlich, dass wenn sie spielt mit Liglein und Uskin zusammen, diese 4 Minuten durch die ganze Meisterschaft, war super. Also so, wir haben die Spieler in Deutschland und ich hoffe wirklich, dass wir mit kleinen Regeländerungen in Jugendhandball in Deutschland, dann können wir mehr zusammen, also ich hoffe auch, dass ich, wie sagt man, kann helfen ein bisschen mit der Entwicklung, aber es ist schwer zu machen kreative deutsche Spieler, wenn es ist fast nur, Laufenhandball, bis 15 Jahre alt fast, so das ist aus meiner Sicht schwieriger, aber die Potenziale ist super groß in Deutschland, das muss ich sagen.
Was wäre für dich eine Regeländerung im Jugendhandball, die wichtig wäre?
Also ich weiß, das ist natürlich so einfach zu sagen, dass sie müssen mehr defensiv decken, weil diese offensive Abwehr, dass du musst spielen in FED-Jugend, das ist für mich gut für die Intensität, aber ich habe vielleicht 10 E- oder D-Jugendspiel gesehen jetzt und das bedeutet, ich habe nicht einen Schlagwurf gesehen, ich habe nicht einen Wackler, richtige Wackler gesehen, ich habe nicht einen Pass für einen Kreuz gesehen, weil es ist alle mit Laufen frei. Also du musst da frei laufen, weg von deinem Gegner und wenn du groß bist, kannst du die Pass in die Höhe bekommen und dann können die 5 anderen Spieler nur laufen. So, es hat natürlich die Vorteile, dass du läufst ohne Ball und du müsst einen großen Überblick haben und so weiter. Aber die Nachteile mit, dass du nicht die, also wenn du siehst auf modernen Handball jetzt, siehst du Gisle Christiansson Speed eingehen, du siehst Felix Klar eingehen, also du siehst Gisle 1 gegen 1, du siehst die Kreativität, dass Oma hast mit dem Kreis und so weiter. Das trainierst du überhaupt nicht vor 15 Jahre alt in Deutschland in die Spiele. Vielleicht dann Training, hoffe ich, aber nicht in die Spiele. Und das ist aus meiner Sicht nicht optimal.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Guter Punkt. Du bist ein großer Basketballfan, großer Fan der NBA. Wird in Flensburg zum Aufwärmen Fußball oder Basketball gespielt?
Die Frage nochmal.
Wird in Flensburg zum Aufwärmen Fußball oder Basketball gespielt, weil du ja ein großer Fan der NBA bist?
Ich muss mein Interesse für Basketball halten, so deswegen spielen wir Fußball.
Also, das heißt, wenn du deine Jungs Basketball spielen sehen würdest, dann würdest du Basketball
nicht mehr... Das wäre zu schlecht. Also, okay, Nick Wagner, Nick Dennis Schröder, Nick Nowitzki in unserer Gruppe. Aber ich finde eigentlich, dass Kevin Müller glaubt, er ist Nowitzki. Also, Er glaubt es nur. Aber er ist okay, aber ich finde, dass wir haben keinen Schröder in unserer Kader.
Sehe ich jetzt auch keinen auf den ersten Blick.
Überhaupt nicht. So, wir bleiben in Fußball.
Gute Idee. Lass uns einen kurzen Ausblick wagen, was bei dir möglicherweise nach der Trainerkarriere kommt. Mit der Ausbildung, die du gemacht hast und deinen Interessen, gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten. Entweder wirst du Pressesprecher oder du wirst Fernsehreporter.
Ja.
Und? Was würde dir mehr liegen?
Ja, im Moment glaube ich nur, dass ich in mein ganzes Leben Handball fokussieren soll. Hoffentlich habe ich 30 Jahre zurück als Trainer und dann bin ich 67. Das ist vielleicht zu viel.
Dann reicht es auch,
oder? Dann muss ich frei haben danach. Ich können ohne Probleme sehen eine Zukunft als Experte ist vielleicht ein bisschen zu viel zu sagen, aber ich habe große Interesse in diese Zeit auf unserer Sport auch und wenn ich einen Tag in Zukunft fertig ist als Trainer, weil ich nicht gut genug ist, dann hoffe ich, dass ich weiterbringen mein Interesse für Handball in die Öffentlichkeit und die Zuschauer zu Hause vor dem Fernsehen, weil ich liebe wirklich Handball und ich verstehe überhaupt nicht, weil nicht alle in der Welt finden, dass Handball ist der beste Sport in der Welt. Und wenn ich das nur ein kleines Marginal mit das helfen kann, dann möchte ich das.
Ich kann das auch nicht nachvollziehen, Nico, aber Es hat halt nicht jeder die Vergangenheit, die wir haben und all die schönen Dinge erlebt, die halt eben auch mit dem Leben als Handballer verbunden sind.
Genau.
Die Lieblingsspieler deiner Kinder, würde ich gerne noch wissen. Also bei deinem Sohn kann ich es mir, glaube ich, denken. Grundsätzlich. Deine Kinder, welche Spieler mögen deine Kinder am liebsten?
Oh, das ist eigentlich schwer. Also keine Frage, dass die Mädchen, das ist die mittelste Elbe, sie liebt Lasse Müller, also für den ganzen Leben. Seit GOG, sie war so jung, wenn Lasse war in GOG, sie ist von 16 und Lasse war da bis 20, wie du sagst. Mhm. Also das ist sein Liebling, oder ihr Liebling. Die Minste ist, das ist, sie ist erwachsen mit Pütlik, so deswegen, das ist Pütlik. Mhm. Und ich weiß, dass, also Emil Jakobsen ist wirklich frustriert, dass er nicht, also obwohl Bertram hat ganz viele Emil Jakobsen Trikots, dann wird Emil links außen und das ist nicht genug für Bertram. Aber Bertram ist ein bisschen mehr allsidig. Er hat auch Favoritspieler von Frankreich und von Deutschland und so weiter. Aber er sieht Qualitäten in alles. Ich weiß eigentlich nicht, wie sein Favoritspieler im Moment ist. Er hat ein Goller-Trikot, er hat ein Lukas Jørgensen-Trikot, Gottfriedsson-Trikot, Pütlik, Emil Jakobsen, Lasse Møller, Kirkelykke. Vielleicht Kirkelykke ist immer noch die Favorit. Das war die erste. Vielleicht nächste Jahr wird noch mal die wichtigste.
Ja, oder im Zweifel nimmt er sich einfach das Beste von all denen, die du gerade genannt hast.
Aber ich habe ihn eigentlich nicht gefragt.
Bleiben wir kurz bei deinem Sohn. Du hast vorhin gesagt, der spielt dieses Fantasy-Manager-Spiel Stadt 7.
Ja. Er ist ganz frustriert im Moment.
Weil?
Ja, also er hat einen Torhüter, ja, er hat Ilter Jahr von Ballingen verkauft.
Großer Fehler.
Ja, das war ein großer Fehler. So, und dann hat er Kevin gekauft und die nächsten drei Spiele fängt die an mit Benko. So, das war nicht populär.
Wusstest du, dass er Kevin gekauft hat?
Ja. So, deswegen fing Benko an, natürlich.
Hast du mit Absicht gemacht?
Nein. So, er war ein bisschen unzufrieden. Aber, ja.
Aber spielst du auch oder nur er? Und du guckst dann immer mal drauf?
Wir haben jeden ein Profil, aber ich habe kein Interesse, muss ich sagen. Weil das ist nur für haben eine Aktivität zusammen mit Bert.
Okay. Also meine Frage wäre gewesen, wem würdest du aufstellen? Aber erzähl uns auch gerne, wen dein Sohn aufgestellt hat.
Also wenn ich frei, also das ist wirklich ein offensiver Spieler, so dann wird es klar, Giesel und ich komme zurück für ein Halblinks später. Mhm. Und dann sicherlich, was sollen wir sagen, Rechtsaußen, das wird Lindberg, dann gehen wir links außen, da gehe ich immer noch mit Emil, obwohl er verwerfen zu viel im Moment. Kreis, also Lukas ist eigentlich offensiv ganz gut, wenn er spielt, aber er spielt nicht so viel. Vielleicht sollen wir mit Saustrup gehen. Saustrup ist definitiv ein Favoritspieler und Goller wechselt so viel mit Lukas. So, wir gehen mit Saustrup her, obwohl ich hatte Bergendal früher in GOG. Marcenis bekommt so viele Seitstrafen für ein Start-7-Spiel, aber er hat halt wirklich auch ganz stark Saison gespielt. Und halblinks, das ist schwer nicht zu sagen, Simon, ne?
Aber ich finde es total okay, wenn du Simon sagst.
Erik Johansson auch ein guter Offensivspieler.
Oh, ja.
Wir gehen mit Simon, wir geben nichts Simon das. Wir gehen mit Erik Johansson auf die letzte Platte.
Und Keeper?
Das wird Milosaljev.
Was findest du an dem
gut? Er steht im Tor die ganze Zeit. Nicht gestern, aber er hat so viele Paraden mit der Seite, so er hat so viele Punkte bekommen.
Mhm. Letzte Frage, Nico, mit der wir jeden Gast aus diesem Podcast verabschieden. Weil wir natürlich auch immer auf der Suche sind nach Inspiration und du ja schon von deinem großen Netzwerk gesprochen hast und sehr, sehr viele Menschen in dieser Handballwelt kennst. Wen würdest du uns mal als Gast empfehlen?
Also Benno ist so viel in den Medien momentan, so er muss Pause haben. das könnte eigentlich interessant sein, zu hören, Jaun. Also so junger Trainer, ein tolles Aufgabe. Ich finde, dass er hat auch wirklich gut entwickelt die letzten Jahre hier. Und ich finde auch, dass es könnte interessant sein zu hören, Knorr. Weil er es zusammen mit Goller vielleicht und Liglein vielleicht Face of the Franchise in deutscher Handball in der Zukunft. Und wie diese jungen deutschen Spieler sehen die Zukunft für deutscher Handball, das könnte auch interessant sein.
Ja, und grundsätzlich hat Juri, glaube ich, einfach spannende Ansätze und sieht viele Dinge vielleicht auf eine andere Art und Weise als viele andere von uns.
Ja, und er ist ganz, wie sagt man, erwachsen in seiner Kommunikation und so weiter, oft. So das ist, muss ich sagen, ein ganz, ganz interessanter Mensch und auch ein wirklich guter Spieler.
Dann bedanken wir uns an dieser Stelle für die Empfehlung. Noch viel mehr allerdings für deine Zeit heute, Nico. Es war eine große Freude, mit dir heute sprechen zu dürfen. Vielen Dank dafür. Und ich wünsche dir persönlich alles Gute für deine persönliche Entwicklung, aber eben auch für die Entwicklung von euch als Mannschaft. Danke, dass du da warst.
Danke dir auch.